Vis-à-vis.
Katharina Adam, Sie forschen an der HTW Berlin zu einem Thema, unter dem sich, glaube ich, viele Menschen nichts vorstellen können. Die Blockchain-Technologie. Wie oft müssen Sie den Menschen, denen Sie gegenüberstehen, eigentlich erklären, womit Sie sich da beschäftigen?
Das hängt davon ab, welches Publikum ich sozusagen vor mir habe und wie ich das adressiere. Und das kann von, wir gehen ganz tief in die Details hinein sein, verschiedene Aspekte. Ich habe gerade heute ein Telefonat gehabt mit einer Freundin zu einem Thema. Weißt du jetzt schon was zu dem nächsten neuen Token-Standard? Was müssen wir da berücksichtigen und so weiter? Oder eben ganz einfach, was ist das eigentlich, die Blockchain-Technologie? Und in dieser großen Bandbreite bewege ich mich jedes Mal, aber mit sehr viel Freude.
Genau, dann fangen wir auch mal ganz von vorne an. Blockchain, wenn ich das höre, dann denke ich als erstes mal an Bitcoin, an die Digitalwährung, die lange Zeit ja gar nicht so wahnsinnig viel Beachtung fand. Dann aber entstand ein riesengroßer Hype. Der eigentliche Star, sage ich mal, ist ja aber die Technologie im Hintergrund. Was sind die großen Vorteile davon?
Es dreht sich hierbei um eine besondere Art einer Datenbank. Wir alle arbeiten jeden Tag und immer wieder mit Datenbanken. Nehmen Sie sich Ihre Excel-Datenbank vor, Ihr Excel-Sheet und schauen Sie, was Sie machen. Sie haben die Möglichkeit, innerhalb eines Excel-Sheets Sachen zu löschen, Positionen zu verändern, später noch was hinzuzufügen. Also all diese ganzen Dinge, die einem, was einem so einfällt, ach, das müsste ich jetzt nochmal machen oder ach, das war vielleicht doch nicht so gut, das können Sie bearbeiten. Und das geht eben mit der Blockchain-Datenbank so nicht. Und das ist das Spannende an der ganzen Geschichte. Das heißt, wenn ich sensible Daten habe, wichtige, spannende Daten, die ich unverändert sehen möchte, aus diversen Gründen, dann sollte man über den Einsatz einer Blockchain-Technologie anfangen nachzudenken.
Für welche Anwendungsfälle ist denn die Technologie tatsächlich interessant?
Im Rahmen meiner fast 8-jährigen Auseinandersetzung mit dieser Thematik kann ich Ihnen sagen, für ca. 95% aller Fälle, von denen man denkt, dass man das braucht, braucht man sie nicht. Also, es macht an ganz vielen Stellen tatsächlich gar keinen Sinn, eine Blockchain-Technologie einzusetzen, weil die Implementierung, die Anwendung der Use Case, das ist so komplex, dass sich die herkömmlichen Datenbanken als hinreichend etabliert haben. Und ich muss das Rad da an der Stelle nicht neu erfinden. Aber in dem Moment, wo es um sehr sensible Daten geht, Daten, die ich unverändert haben möchte, auf die ich mich verlassen möchte, wo ich also ein sogenanntes automatisiertes Vertrauen auch generieren möchte, da wäre es sinnvoll, drüber nachzudenken. Und das ist immerhin noch ein ganz großer Anteil, über den wir da reden, welche Prozesse, welche Geschäftsprozesse näher analysiert werden sollten, ob sie Blockchain-würdig sind oder nicht.
Wenn Sie sagen Vertrauen, da fällt mir direkt ein die Nachverfolgung von Lieferketten. In dem Zusammenhang wird ja Blockchain tatsächlich ins Spiel gebracht. Seit diesem Jahr müssen ja große Unternehmen dafür sorgen, dass ihre Zulieferer im Ausland die Menschenrechte wahren, sich auch an Umwelt- und Sozialstandards halten. Welches Potenzial sehen Sie in so einem ganz konkreten Bereich für die Blockchain-Technologie?
Ja, einen sehr großen Ansatzbereich und das habe ich auch schon mit Studierenden an verschiedenen Lieferketten und Prozessen mal durchkonjugiert. Es hängt immer davon ab, über welche Lieferkettentiefe reden wir hier eigentlich. Das heißt, die sogenannten Tierstufen. Wie viele Tierstufen habe ich innerhalb einer Industrie? Sie haben in der Bekleidungsindustrie eine etwas flachere Tierstufe. Das heißt, sie liegen da so bei 5, 6 Stufen, die sie zu berücksichtigen haben, während sie bei der Automobilindustrie bis zu 12, 14, 15 Tierstufen runtergehen. So. Und das können Sie als Originalhersteller, ich sage mal jetzt einen Volkswagen oder ein Mercedes oder was auch immer wir jetzt hier benennen wollen, das können Sie im Detail relativ schlecht kontrollieren. Und spätestens dann merkt man, okay, wenn ich jetzt hier von dem Grund auf Nachverfolgung betreiben kann, sehen kann, wo kommt es her, sind die Menschenrechte berücksichtigt worden, ist keine Kinderarbeit eingesetzt worden, dann fängt an, so eine Technologie sehr viel Mehrwert zu schaffen. Und das ist, glaube ich, auch genau das, worauf wir achten sollten beim Einsatz von der Technologie. Welcher Mehrwert wird mit ihr geschaffen?
Für die Überprüfung dieser einzelnen Transaktionen, die da stattfinden oder einzelnen Schritte, sage ich jetzt mal in der Lieferkette, wird ja auch Rechnerleistung benötigt, sprich Strom im Endeffekt. Und je mehr Transaktionen stattfinden, desto mehr Speicherplatz brauche ich auch auf den Rechnern. Stößt die Technologie da irgendwann auch an ihre Grenzen?
Ich wage ganz deutlich zu sagen, nein. Aus dem einfachen Grunde, Sie sehen, wir reden heute schon mittlerweile über sogenannten Quantencomputer, Quantencomputing. Was ist dort an Rechnerleistung möglich? Und die Blockchain-Technologie, die Community, die bleibt ja nicht stehen, sondern die Entwicklung ist ja so dermaßen rasant, dass man mitunter auch gar nicht hinterherkommt, um alles zu verstehen und zu begreifen, was dort stattfindet in den unterschiedlichsten Disziplinen aus dieser Technologie heraus.
Bei mir im RBB 24 Inforadio ist Katharina Adam, Professorin an der HTW Berlin. Sie sitzt in der Jury des Deep Tech Awards, einem Preis, den Berlins Senatsverwaltung ins Leben gerufen hat, um innovative Technologien made in Berlin zu prämieren. Frau Adam, wie stark ist denn die Bundeshauptstadt tatsächlich in diesem Bereich aufgestellt?
Zunächst einmal ist es wunderbar, dass die Stadt Berlin sich genau darum kümmert und diese Technologie bzw. diese Ausrichtung verstärkt fördert. Auch und gerade durch diesen Preis. Und das nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern tatsächlich seit 2015. Und das ist schon, da haben wir eine gewisse Historie hier in der Stadt und das ist großartig. Aber auf den Lorbeeren dürfen wir uns wie immer nicht ausruhen, sondern es geht weiter. Und die Konkurrenz, wenn man davon reden möchte, von den unterschiedlichen Standorten in Deutschland, schläft ja nicht. Und was ist sozusagen der Unterschied, wenn man mal jetzt in den Vergleich hineingeht? Berlin-München wird gerne auch eben als Vergleich genommen in Bezug auf Deep Tech. Dann sehen wir, dass wir in München sehr stark B2B-Ausrichtungen haben, also Business-to-Business-Solution in Bezug auf Deep Tech, während Berlin tendenziell eher in den Bereich Endkonsument hinein Geschäftsideen entwickelt. Nun kann man sagen, okay, beides hat Berechtigung und beides muss, also eine Daseinsberechtigung und es muss in beide Richtungen hier gefördert werden. Nichtsdestotrotz, ich glaube, weil wir eben keine großen Unternehmen hier mit dem Headquarter in Berlin ansässig haben, ist es schwer, auch hier diesen Teil B2B entsprechend abzudecken. Trotzdem, es geht besser und es geht mehr und wir müssen uns anstrengen, hier diesen guten Pfad, den wir eingeschlagen haben, nicht zu verwässern.
Was müsste da sich Ihrer Meinung nach tun?
Das Problem ist, wenn hier Startups anfangen, ab einer gewissen Größe beziehungsweise wo sie ein gewisses Kapital benötigen, kehren sie Berlin den Rücken. Und das, glaube ich, ist eines der ganz wichtigen Dinge, die ebenfalls einzuhegen sind, weil wir brauchen die Leute hier vor Ort. Die müssen hier die Arbeitsbedingungen finden. Und das Themengebiet ist extrem groß. Es ist reine Wirtschaftspolitik. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben hier viele Möglichkeiten, weiter zu zeigen, wo die Kernkompetenzen von Berlin liegen.
Im vergangenen Jahr wurde beim Deep Tech Award ein Unternehmen ausgezeichnet, das mit NFT, also mit digitalen Vermögenswerten, wenn man es mal so sagen kann, arbeitet. Diese sollen in virtuelle Welten, also sogenannte Metaversen, eingebunden werden. Geben Sie uns vielleicht an der Stelle nochmal ein bisschen Nachhilfe. Worum geht es da genau und weshalb hat Sie sitzen ja in der Jury des Wettbewerbs, Sie diese Geschäftsidee überzeugt?
Zunächst erstmal die Definition Deep Tech, vielleicht nochmal da reingehen. Es geht ja um Technologie und vertiefende Technologie. Und wir haben im letzten Jahr gesehen, dieser Hype Metaverse war ja nun rauf und runter in allen Medien und viele wussten nicht so unbedingt, was damit anzufangen, aber irgendwie hat jeder darüber gesprochen. Und was heißt das jetzt eigentlich? Wie können wir in Bezug auf die Nutzung des Internets neue Wege beschreiten? Eine grundsätzliche Idee ist natürlich, eine stärkere Demokratisierung ins Internet hineinzubringen, im Gegensatz zu dem, was wir aktuell sehen. Also aktuell haben wir die Dominanz von großen Tech-Unternehmen und wie könnte die gegebenenfalls aufgebrochen werden? Und eine der Ideen, auch und gerade aus der Blockchain-Technologie bzw. aus der Community heraus, ist, mit dem Einsatz und Ansatz dieser Technologie in unterschiedlichsten Facetten, in unterschiedlichsten Bereichen dafür zu sorgen, dass wir eine größere Demokratisierung im Internet schaffen können. Und das war auch der Punkt, was uns bei Style Protocol am Ende überzeugt hat. Die Idee reinzugehen und zu sagen, wie kann ich mich in diesen unterschiedlichen Metaversen bewegen? Es ist ja nicht ein Metaversum, es sind verschiedenste Metaversen. Und wie werden die miteinander so verknüpft, dass ich im Grunde genommen, naja, ich verwende mal die Metapher, von einer Eisscholle zu der nächsten Eisscholle springen kann, ohne dass ich mich immer neu anmelden muss, vielleicht, keine Ahnung, mir einen neuen Avatar schaffen muss, sondern dass ich quasi barrierefrei von einer Welt in die nächste hüpfe. Und das ist der Ansatz von Style Protocol und das fanden wir so innovativ und förderungswürdig, dass wir dieses Unternehmen als Gewinner ausgewählt haben.
Dieses Jahr geht der Wettbewerb in eine neue Runde. Bis zum 23. April können sich Unternehmen dafür bewerben. Sprechen wir vielleicht noch über eine andere Technologie, die dieser Tage einfach auch wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommt. ChatGPT, ein Chatbot, der mithilfe künstlicher Intelligenz selbstständig Texte schreiben kann, Bilder malen, Videos produzieren. Also alle Welt staunt im Endeffekt, was da möglich ist mit dieser Technologie. Aber es gibt auch Stimmen, die fragen, so schnell wie sich das Ganze entwickelt, ist vielleicht meine Arbeitskraft in Zukunft überflüssig, weil einfach so eine Sprachsoftware diese Aufgaben übernehmen kann. Halten Sie solche Sorgen für berechtigt?
Das hängt davon ab, was Sie für einen Arbeitsplatz haben. Und ja, es wird Arbeitsplätze geben, die fallen weg. Okay, das ist so. Im Rahmen einer Entwicklung innerhalb einer Gesellschaft werden immer wieder Arbeitsplätze wegrationalisiert werden, neue Arbeitsplätze entstehen. Und das, was wir hier gerade mit ChatGPT, DALL-E und wie sie nicht alle heißen, mit den ganzen AI-Lösungen, die aktuell mit einer extrem hohen Macht in den Markt hineinstoßen, ist, dass wir merken, wir können noch viel mehr automatisieren, noch viel mehr, ich sag mal, Wiederholungsarbeiten, einfache Arbeiten delegieren, wegleiten und uns damit dann mehr auf die tatsächlichen kreativen Arbeitsprozesse und Arbeitsschritte konzentrieren. Und demzufolge, das ist nicht mehr wegzudiskutieren, es wird nicht mehr aus dem Markt rausgehen, also verbannen lohnt sich überhaupt nicht, auf die Idee zu kommen, das auch nur anzudenken. Es ist da, es wird genutzt werden. Die Frage ist halt nur, wie nutzen wir es, wie binden wir es in unserem Arbeitsalltag ein und was brauchen wir allesamt für eine Form der Bildung, der Ausbildung, um hier diese technischen Möglichkeiten sinnvoll nutzen zu können.
Also Technologien à la ChatGPT werden unser Leben in den nächsten Jahren auf jeden Fall rasant verändern. Das sagt Katharina Adam, Professorin an der HTW Berlin, die zur Jury des Deep Tech Awards gehört. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.